RD.
Ich finde den Hopfenanbau an sich eigentlich romantischer als diesen klassischen Ackerbau. Es ist nicht so viel maschinell, es ist mehr Handarbeit. Wenn über diesem Hopfennetz die Sonne aufgeht, ja, das ist dann doch nochmal was anderes, wie wenn er einfach nur über dem Rapsfeld oder sonst wo aufgeht, was auch immer schon super schön ist, aber irgendwie hat so ein Hopfengarten dieses i-Tüpfelchen, was dann diese Romantik mit sich bringt.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.
Jo, herzlich willkommen bei 63 Hektar, der einzige Podcast, bei dem, Achtung Wortspiel, Hopfen und Malz verloren ist. Die ganze Woche habe ich mich darauf gefreut. Zumindest heute, da geht es nämlich um Hopfen. Und für alle diejenigen unter euch, liebe Hektis, die an dieser Stelle eine Podcast-Folge um den bayerischen Luft- und Kneipkurort Hopfen am See in Bayern erwarten. Ich muss euch enttäuschen, da müsst ihr leider den Geografie-Podcast vom Norddeutschen Rundfunk einschalten. Heute geht es um die wunderbare Pflanze, die Bierfans auf der ganzen Welt in Ekstase versetzt. Es geht um Hopfen. Dazu gleich mehr. Dieser Podcast beschäftigt sich nämlich mit allem, was Menschen so anbauen, was Menschen so halten, damit am Ende was zu essen oder was zu trinken draus wird oder Energie.
So sieht's aus. Wir wollen hier quasi Aufklärungsarbeit leisten, woher eigentlich unsere guten Lebensmittel kommen. Und wir Deutschen trinken ja 90 Liter im Jahr Bier. Wusstest du das?
Ich alleine würde sagen, ich schaffe das in einer guten Woche. Mein Name ist Andreas Kuhlage, ich komme aus der Stadt, interessiere mich aber für alle landwirtschaftlichen Themen und bin froh, dass ich mit meiner Kollegin hier jemanden gefunden habe, der mir alles erklärt und der versucht ein bisschen die Brücken zu bauen, die eingerissen wurden irgendwann mal zwischen Verbrauchern und Landwirten. Wir wollen einander verstehen und dafür ist dieser Podcast da.
Ja, und mein Name ist Maja Muckwitz. Ich selbst bin studierte Landwirtin und werde bei uns zeitnah auch den landwirtschaftlichen Betrieb übernehmen. Das ist ein konventioneller Ackerbaubetrieb.
Und wir haben in diesen wunderbaren Podcast-Folgen schon über alles Mögliche geredet. Über so sexy Themen wie das Mercosur-Abkommen. Ich kriege jetzt immer noch
oder auch sexy Themen wie Subvention oder Pflanzenschutzmittel.
Maja, hör auf
damit. Wir suchen uns eigentlich immer die Themen raus, die so ein bisschen...
Alles ganz raschelig hier.
Ja, genau, die Leute aufwühlt.
Aber es ist ja so, Landwirtschaft ist nicht immer nur Kühe melken und Mist schaufeln, sondern es geht auch viel um Dinge, die dahinter passieren, um Bürokratie, um Subvention. All diese Themen fassen wir an, auch wenn es heiße Eisen sind. Und heute geht es um etwas, was man jetzt erstmal hier gerade im norddeutschen Raum, da wo wir ja diesen Podcast machen, hier in Hannover, nicht vermutet. Es geht um Hopfen. Wenn ich nach Bayern fahre, und das mache ich manchmal in den Urlaub, dann freue ich mich über diese wunderbaren Hopfenpflanzen.
Ja.
Und die sehen toll aus, weil die sind so an so Leinen aufgespannt, sage ich jetzt mal so laienhaft. Und die werden sehr groß.
Das ist gleich noch korrigiert von unserem Gast. Ja, die werden 7 Meter hoch.
7 Meter hoch?
Ja.
Ich habe mal gegoogelt, man kann Hopfenpflanzen kaufen in einem 1,5 Liter Containertopf, wird beworben als Pflanze mit sehr gutem Duft, erreicht eine Höhe von bis zu 3,5 Metern, ist eine winterharte, mehrjährige Kletterpflanze und sie kostet maximal 12,95 Euro.
Und jetzt hast du deinen ganzen Balkon schon vollgestellt?
Ich überlege, ob ich vielleicht auch noch ins Business einsteige.
Die ist aber sehr wählerisch, also die ist schon ein Sensibelchen, die mag gerne Sonne, du müsstest also mindestens 6 Stunden Sonne am Tag da haben. Sie mag auch gerne guten Boden, weil sie tief wurzelt. Das muss der Boden also auch hergeben. Sie mag es gerne windstill, weil wenn da dann die großen Blüten wachsen, dann sollen die ja auch nicht umknicken, wenn der Wind kommt. Also sie hat schon ein paar Ansprüche.
Woher weiß denn das alles? Ich meine, ihr auf dem Hof, ihr baut doch gar keinen Hopfen an. Ihr macht Gerste und Zuckerrüben und so, ne?
Wir machen auch keine Gerste, aber Gerste ist ja auch Teil von unserem guten Bier.
Wollte ich gerade sagen. Was gehört nochmal in so ein Bier rein?
Da gibt's doch unser Reinheitsgebot.
Das deutsche Reinheitsgebot sagt.
Genau, also Wasser,
ja.
Hopfen,
ja.
Malz bzw. Gerste und Hefe.
Okay, also wir werden gleich mit jemandem sprechen, der Hopfen anbaut. Wasser haben wir sowieso. Hefe kann man ja im Supermarkt kaufen. Was wir jetzt noch brauchen ist Malz, machen wir aus Gerste. Maja, warum baut ihr auf eurem Hof eigentlich keine Gerste an?
Also das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen, und das ist, glaube ich, auch mit der Hauptgrund, weil wenn wir bei uns Gerste anbauen, dann ist der Eiweißgehalt meistens zu hoch und dann nimmt das auch so ein Braumeister nicht an, weil das ist nicht gut zum Bierbrauen. Das ist schon mal das Erste. Dann ist Braugerste auch eine Sommerfrucht, das heißt, sie wird im Frühjahr gepflanzt und das konkurriert einfach mit anderen Sommerfrüchten, die wir lieber anbauen, weil sie auch wirtschaftlich interessanter für uns sind, wie zum Beispiel Zuckerrübe und Mais, die wir jetzt ja in diesem Jahr auch wieder gesät haben. Also für unseren Standort, wir müssen sagen, wir haben einfach einen zu fruchtbaren Boden, deswegen auch zu hohen Eiweißgehalt und deswegen für uns nicht ganz so passend.
Weißt du, was ich verstanden habe? Mimi, habe ich verstanden. Du willst einfach uns Bierfans nicht unterstützen, das finde ich nicht gut, du hast eine Verantwortung, denn der Bierabsatz sinkt Jahr für Jahr.
Ja, wir haben 1970 haben wir noch 140 Liter Bier getrunken.
Siehste? Und jetzt sind es nur noch 90. Dagegen müssen wir was unternehmen. Und nur deswegen machen wir diese Folge, in der es sich um Hopfen dreht. Wie sehr bist du in das Hopfenthema eingestiegen, Maya?
Ich bin schon echt tief drin, aber ich freue mich, dass wir jemanden hier haben, der Hopfenbauer ist. Bevor wir ihn gleich vorstellen werden, lass uns mal anfangen mit dem Landwort.
Gerne.
Mayas Landwort.
Ich habe was rausgesucht, was, glaube ich, viel zu einfach ist. Aber ich dachte mir, vielleicht kannst du es mir trotzdem nicht erklären.
Weißt du, was schlimm ist, Maya?
Was denn?
Du kündigst es an mit einer sehr einfachen Aufgabe. Wenn ich die jetzt nicht löse, weißt du, wie ich dann dastehe?
Ja, das stimmt. Vor allem, wir haben das Wort auch schon heute allein, schon in der Folge, bestimmt dreimal genannt.
Okay.
Also, was genau ist Malz?
Was genau ist Malz?
Ja.
Malz. Hopfen und Malz, Gott erhalts. Ne? Man kennt den Spruch Malz. Malz ist etwas, was braun ist. Und Malz wird verwendet zum Einfärben von Backwaren zum Beispiel. Malz macht auch Sachen, glaube ich, süß. Es ist, glaube ich.
Aber im Ursprung, was ist Malz?
Pass auf. Also, ja. Es ist so entstanden wie Porzellan. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Es ist ein Zufall gewesen. Irgendwann hat jemand versucht, Gold herzustellen und es ist Porzellan bei rausgekommen. Und so war es auch bei Malz. Jemand wollte aus Gerste Mehl machen und daraus Brot backen und hat festgestellt, es hat nicht funktioniert. Dann ist so eine braune Suppe entstanden und hat festgestellt, wenn da zufällig noch Wasser und Hopfen und Hefe reinfällt, dann sind am Ende alle besoffen. So ungefähr.
Aber was konkret ist jetzt Malz?
Aus Gerste wird das irgendwie so verrührt und klein gemacht und dann weiß ich nicht. Quäl mich nicht.
Siehst du, das finde ich nämlich gut, weil ich glaube, viele Leute können das nicht konkret definieren, was jetzt Malz ist. Also Malz ist ein gekeimtes, und das ist dabei ganz, ganz wichtig, und anschließend getrocknetes Getreide. Und jetzt in dem Fall meistens Gerste, das beim Bierbrauen verwendet wird.
Es muss erst keimen, das heißt, da muss schon so eine kleine Pflanze rausgucken.
Man legt dieses Getreidekorn in Wasser, also weicht es wirklich ein, sodass es zu keimen beginnt. Und man muss es, also dieser Prozess ist wichtig, weil genau da wichtige Enzyme entstehen, die wir dann später im Prozess brauchen.
Aha.
So, freut mich aber.
Und du fandst, dass es eine einfache Frage war?
Ja, weil du hast ja schon angefangen mit Hopfen und Malz ist verloren. Deswegen dachte ich, okay, das ist ein Begriff, den du verwendest, dann weiß man ja auch oftmals ein bisschen
schön,
mehr dazu.
In so eine Podcast-Folge einsteigt und sich sofort als kompletter Amateur und Laie darstellt.
Ach, du hast doch noch später die Chance zu glänzen, Cooler. Das ist ja noch ein bisschen Zeit für deine Momente hier im Podcast.
Schön, dass wenigstens du Vertrauen in mich hast. Aber tatsächlich haben wir heute ein Thema, was mich wirklich interessiert und mit dem ich erstmal so ein bisschen gefremdelt habe, weil ich dachte, wir haben über so viele landwirtschaftliche Themen gesprochen, mit denen wir hier in Norddeutschland auch ständig in Kontakt kommen. So, ne? Wenn man ein bisschen rumfährt, dann sieht man halt irgendwie die Pflanzen, die auf den Feldern wachsen und man hat vielleicht auch schon mal ein bisschen was von einem Bauernhof gesehen. Aber Hopfen verortet man hier oben eher nicht.
Und, sondern wo?
In Bayern. Bayern hat, glaube ich, das größte Hopfenanbaugebiet.
Weltweit.
Weltweit wirklich?
Weltweit, ja, das zusammenhängende Anbaugebiet, ja.
Okay, krass.
Und es zwar in Hallertau.
In Hallertau wird es richtig ausgesprochen, Maya?
Mal nochmal.
In Hallertau.
Ja, ne, jetzt können wir nämlich auch verraten, dass du nebenbei hier auch noch einen kleinen Bierschluck hier die ganze Zeit nimmst.
Aber nicht nur da, sondern auch in Thüringen wird viel Hopfen angebaut. Und genau von dort haben wir jemanden, der sein Leben dieser wunderbaren, bitteren, kleinen Pflanze verschrieben hat. Warum er das macht und warum ihn Hopfen so fasziniert und ob das möglicherweise eine Pflanze für die Zukunft der Landwirtschaft sein könnte. Das wird er uns alles beantworten. Wir begrüßen den Hopfenbauer Thomas Gerendes aus Thüringen. Moin.
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 Du heißt nicht wirklich Gerendes.
Habe ich vorher noch nie so drüber nachgedacht, aber ja.
Ja, ja, passt.
Passt thematisch, genau deswegen sitzt du hier.
So, Hopfen, was fasziniert dich so an dieser Pflanze?
Klar, die Größe, wenn man davor steht, der Anbau findet unter einem Netz statt. Ich finde es immer wieder beeindruckend, wenn man eigentlich im Hopfengarten steht, egal zu welcher Jahreszeit. Also es ist immer irgendwie so da, dass man sagt, wow, okay. Ich selber komme ja eigentlich auch ursprünglich eher aus dem Ackerbau, bin dann damals vor 4 Jahren in den Hopfenbau reingerutscht.
Wie rutscht man da rein? Also wie war Zufall. Dein Weg dahin?
Ja, war ein Jobangebot und dann stand ich vorm Hopfen, moin Hopfen, ich bin Thomas, was machst du so? Und dann habe ich mir das...
Lass uns Freunde sein.
Genau, so ungefähr. Dann habe ich es versucht, mir anzueignen und ja, jetzt sind wir seit 4 Jahren, begleite ich den Hopfen und denke, dass wir beiden uns ganz gut zusammengelebt haben.
Wie sieht denn so ein typischer Tag in dem Hopfengarten aus?
Auch da gibt es eigentlich gar keinen komplett geregelten Tagesablauf. Das ist Landwirtschaft. Deswegen lieben wir unseren Job ja alle so. Ich glaube, egal aus welcher landwirtschaftlichen Branche wir kommen. Und je nach Witterung, je nach Jahreszeit steht natürlich irgendwie morgens 7 Uhr ist Arbeitsbeginn. Und dann fangen wir an.
Vielleicht kannst du dann auf die jetzige Zeit schauen. Also wie sah jetzt heute zum Beispiel dein Tag aus? Was ist jetzt gerade Anfang Mai wichtig?
Total spannende Zeit gerade. Wir sind jetzt gerade am Anleiten. Das heißt, jeder Draht, der von oben runterhängt, bekommt 3 Triebe und alle anderen Triebe werden händisch abgeschnitten, dass wirklich nur 3 Triebe am Draht hochwachsen. Dabei ist wichtig, dass die Mitarbeiter oder die Kollegen das auch rechts rumdrehen, weil der Hopfen ist eine Rechtsdreherpflanze. Also jede Pflanze, die falsch rum angedreht wurde, dreht sich von alleine über Nacht wieder ab.
Wirklich?
Und dann kann man die ganze Arbeit
woher weiß
von vorne
das?
Machen. Ja, es ist genetisch veranlagt.
Die dreht immer rechts rum und wenn ihr die anders anknotet, nennen die sich so, sag mal, die wissen doch, ich bin rechtsdrehend, dann poolt die sich wieder runter?
Dann hängt die am nächsten Tag wieder daneben, genau.
Würde das auf der anderen Seite der Erdkugel dann andersrum sein oder ist es in jeder Pflanze so drin, egal wo sie wächst?
Ich würde sagen, egal wo sie wächst.
Leute, das ist Wissen für eine Party, wenn man angeben will. Wusstet ihr, dass Hopfenpflanzen immer rechts rum wachsen?
War tatsächlich mal eine Frage bei Wer wird Millionär?
Wirklich?
Mhm.
Oh, wie cool.
Ja, cool.
Aber was hast du vorher gemacht? Ich will noch mal ganz kurz zurückgehen. Also du hast Landwirtschaft studiert oder Landwirtschaft gelernt?
Gelernt, studiert.
Und dann hast du gleich dich in den Hopfen verknallt oder war erstmal was anderes bei dir?
Ich war eigentlich immer viel im Ackerbau unterwegs als Erntehelfer und während des Studiums viele landwirtschaftliche Betriebe gesehen. Und genau, bin dann durch einen Zufall an die Stelle im Herzen Thürings in Kutzleben gelandet und ja, so dann den Hopfen dort eigenständig geleitet.
Okay.
Ja. Ich finde den Hopfenanbau an sich eigentlich romantischer als diesen klassischen Ackerbau. Es ist nicht so viel maschinell, es ist mehr Handarbeit. Wenn jeden Morgen, wenn über diesem Hopfennetz die Sonne aufgeht, wenn ich mein Handy aufmachen würde, ich könnte euch 1000 Fotos, also jeden Tag aus der gleichen Perspektive, aber jedes Mal ist der Sonnenaufgang wieder dann da, weil es einfach, ja, das ist dann doch nochmal was anderes, wie wenn er einfach nur über dem Rapsfeld oder sonst wo aufgeht, was ja auch immer schon super schön ist, aber irgendwie hat so ein Hopfengarten nochmal was, dieses i-Tüpfelchen, was dann diese Romantik mit sich bringt. Ja, man schafft mehr mit den Händen, viel, viel mit den Händen. Dann natürlich der Geruch in der Ernte, dieser frische Hopfen, das ist einfach, die Leute aus dem Dorf kommen, um es wieder zu riechen und die sagen, es ist wie früher und ja, das ist natürlich dieses die Schöne am Hopfen.
Oh mein Gott, das ist eine Liebeserklärung an den Hopfen gewesen. Also wenn ich mit dir verheiratet wäre, wäre ich spätestens jetzt eifersüchtig. So. Toll. Das ist irgendwie, Maja, ich meine, du bist ja auch in so einer landwirtschaftlichen Gegend groß geworden und hast viele Sonnenaufgänge gesehen, aber kannst du verstehen, dass es vielleicht doch noch ein bisschen schöner ist, den Sonnenaufgang?
Ich habe mich gerade zurückgehalten, als er von den Rapsfeldern gesprochen hat, weil meine Galerie, Fotogalerie ist voll mit den Rapsfotos und Videos, weil ich dieses strahlende Gelb, das macht mich so richtig fröhlich, aber ich kann natürlich deine Liebe zum Hopfen verstehen. Willst du uns noch einmal durch so ein Anbaujahr nehmen?
Ja, also wir starten irgendwo im März mit dem Schnitt der einzelnen Pflanzen. Die Verjüngung findet dort statt, dann der Gesundheitsschnitt, das alles, was im Winter an der Pflanze überwintert hat, an Krankheiten, wird dann auch von der Pflanze gelöst. das Draht hängen, das Draht stechen, wo wir auch drauf eingegangen sind, das Anleiten hatten wir auch schon weiter erklärt, dann wird es eigentlich wieder maschineller. Wir fahren mit einer Art Grubber durch den Hopfengarten. Wir
sind so ganz schmale Reihen. Das ist auch ein spezieller Traktor, der eine andere Bereifung hat.
Genau,
es sind
schon Plantagenschlepper. Die, ich kann jetzt nicht den Standardschlepper aus dem Ackerbau nehmen, weil dann würden wir dann doch die Ranken wieder runterreißen. Genau, es sind schmale Schlepper. Dadurch auch die Anbaugeräte alles speziell. Und mit dem kleinen Hopfengrubber nenne ich ihn jetzt mal, wird dann der Bifang, also der Damm für den Hopfen neu gebildet jedes Jahr. Der ist dafür da, dass natürlich Beikräuter unterdrückt werden, die neuen Triebe unterdrückt werden und dann halt auch die Sommerwurzeln im Hopfen wieder neu wachsen können. Mhm. Und alles danach bis zur Ernte ist eigentlich nur noch Pflanzenschutzdüngung und natürlich halt viel Kontrolle, viel die Flächen ablaufen, schauen. Was machen die Krankheiten? Hoffentlich sind keine da, hoffentlich ist keine Spinne da. Ein ganz großer Gegner des Hopfens ist die rote Spinnmilbe. Und die kann bis zu Totalausfall sorgen.
Oh no.
Der Ernte. Und das ist so das, was wir dann.
Und dann ab August, dann kommen die ganzen Hopfenschnüffler und wollen den Geruch aufnehmen, ja?
Genau. Ab August, ja. Wir fangen meistens immer, das passt ganz gut, weil wir müssen ja auch die Mitarbeiter, dem muss man ja auch den Kollegen ein Datum nennen, wann wir starten. Und wir peilen bei uns auf Betrieb immer so den ersten Montag im September an, dass man so eine grobe Richtung hat. Und dann starten wir durch.
Und wenn ihr so eine Pflanzenschutzmittelbehandlung macht, arbeitet ihr dann pro Reihe? Also entscheidest du dann diese Reihe, muss ich irgendwie behandeln oder arbeitet ihr in größeren Flächen? Also wie kann ich mir da die Entscheidung zu vorstellen? Verstehst du die Frage?
Ich würde es jetzt nicht auf die Reihe speziell sagen, aber schon in Sektoren.
Okay.
Es wird jetzt nicht alles dann komplett die ganze Fläche, weil wenn die Spinne nicht da ist, brauche ich es auch nicht spritzen, das ist ganz klar. Und genau, deswegen, ich hatte es eben gesagt, der Hopfen will seinen Meister jeden Tag sehen und dadurch ist es auch umso wichtiger, dass man viel vor Ort ist und auch
wirklich durchgeht, durchfährt läuft. Und sich alles anschaut. Okay. Bin gespannt, wann dir da die Drohnen helfen werden.
Ja.
Aber ihr habt dann nur Hopfen oder baut ihr noch was
wir
anderes
an? Wir haben insgesamt 13 Kulturen bei uns auf den Flächen stehen.
Wow. Ja.
Haben auch jetzt derzeit noch 5 Hektar Biorhabarber und dann der Rest ist knapp 1400 Hektar Ackerbau.
Erzähl mir mal was über die Pflanze. Für diejenigen, die sie nicht kennen. Hopfen ist irgendwie so, jeder trinkt Bier, jeder weiß, irgendwie das sorgt, glaube ich, so ein bisschen dafür, dass es bitter wird im Bier. Aber die Pflanze wird sehr groß und was muss ich noch über die Pflanze wissen? Riecht die? Was hat die für Blätter? Machen Sie mal bekannt mit der Hopfenpflanze.
Ja, die Hopfenpflanze ist eine mehrjährige Pflanze. Also wir haben ein Hopfenfeld, das steht jetzt da seit, oder ist gepflanzt worden 1974.
Also wie alt kann eigentlich so eine Pflanze werden?
Man macht es vom Ertrag abhängig.
Ja, genau.
Und
wie lange ist das interessant für euch?
Man merkt schon am Ertrag jetzt, aber wir haben sie immer noch im Anbau. Es ist eine sehr, sehr schöne Sorte im Anbau. Es macht Spaß mit der Sorte, ist nicht sehr kompliziert. Deswegen ist sie eigentlich auch noch da. Mhm. Genau, wie sieht er aus? Ja, also bei uns, der Hopfen wird bis zu 7,80 Meter hoch. Das ist so die Gerüsthöhe bei uns. Essen kann man ihn tatsächlich auch. Es gibt den sogenannten Hopfenspargel. In dem Bifang, der Sommerdamm, den man jedes Jahr neu bildet, wachsen Sommerwurzeln. Und da, das sind so weiße Wurzeln, die nennt man Hopfenspargel, kann man auch essen.
Wirklich?
Ja.
Und wenn man da so durchläuft, riecht das irgendwie besonders? Also man denkt ja auch immer so ein bisschen an Hanf, ne? Also.
Ist mit Hanf verwandt.
Ah.
Es riecht sehr ätherisch, finde ich immer. Auch in der Ernte ist es eigentlich so die schönste Zeit, wenn dann auch der Hopfen von der Rebe gepflückt wird und getrocknet wird. Es riecht ja sehr ätherisch. Hopfen hat dieselbe Eigenschaft oder dieselbe Wirkung auf dem Körper wie Melatonin, das Schlafhormon. Also Hopfen kann auch müde machen.
Ich habe es auch mal gehört, dass man das früher sich irgendwie neben das Kopfkissen gelegt hat, damit man irgendwie beruhigter schläft.
Richtig, oder richtige Hopfenkissen gab es früher wohl auch mal.
Ah ja.
Merkst du das? Also bei der Ernte? Also ja, wird man dann müde?
Das macht müde, ja.
Oh.
Ja genau, ich habe das nämlich auch gehört, weil Hopfen wird ja besonders gelagert in so Art Big Packs, korrigiere mich.
Genau, 65 Kilo bei einem circa, also im Schnitt sage ich mal 65 Kilo.
Genau, und dieses, ich glaube es geht um dieses Pulver Lupulin, was dann in der Luft schwirrt und aus der Blüte kommt und ich glaube das benebelt einen so.
Genau.
Das muss man echt aufpassen. Kriegt jeder eine halbe Stunde nach Arbeitsbeginn immer so eine Tasse Kaffee alle halbe Stunde, damit keiner einpennt. Ja, und dann ist es ja, also diese Pflanze ist fast 8 Meter hoch, also fast so hoch wie ein Haus und hängt an diesen Leinen. So fast auch so ein bisschen zeltartig, Leute, oben spitz zu, ne? Und dann ist ja aber nicht die ganze Pflanze spannend, ne? Sondern was ist für euch wichtig?
Eigentlich alleine nur die Dolden.
Die Dolden.
Genau. Und dann.
Wie groß sind die so?
Von bis. Also, das ist auch komplett sortenabhängig. So ein Hallertauer Magnum, der sieht auch schon aus wie kleine Tannenzapfen.
Boah, Hallertauer Magnum klingt auch irgendwie wie eine Waffe, ne?
Das ist so eine Hallertauer Magnum. Den Aromahopfen Perle auch im Anbau. ja, die hat den Namen auch verdient, weil es auch wirklich kleine Perlen sind dann. Ich sag mal, wie so eine Murmel, so groß.
Und kannst du uns mal durch so ein Anbaujahr nehmen? Also jetzt gerade habt ihr ja gesagt, ihr schneidet diese Triebe ab und bindet die neu. Was passiert dann noch?
Ja, also wir starten eigentlich das Frühjahr irgendwie Ende März, Mitte März, Ende März. Da werden die Hopfenpflanzen maschinell einmal geschnitten, die werden verjüngt und ja, ich sag mal Krankheiten, die überwintert haben, am Stock werden abgeschnitten, um halt die Pflanze wieder fit für den Frühjahr zu machen. Mhm. Im Anschluss fahren drei, also bei uns ist es so, es gibt bestimmt auch Betriebe, wo mehrere, fahren die Mitarbeiter mit einer Bühne durch den Hopfengarten und knoten die einzelnen Drähte am Netz oben fest.
Also das man ist dann da schon so 7 Meter, je nachdem, hoch.
Genau, ja.
Mhm. Oh, da muss man auch schwindelfrei sein ein bisschen, ne?
Ja, es wackelt auch und es ist auch mal windig und ja, es ist reine Handarbeit, also 4.400 Drähte pro Hektar. Müssen alle per Hand geknotet werden.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr dann? Oder sind das dann Saisonarbeitskräfte, die euch zu bestimmten Zeiten helfen?
Super fleißige Saisonarbeitskräfte und das Draht hängen bei uns derzeit machen oder führen 3 Kollegen aus.
Okay.
Und dann im Anschluss sind nochmal 3 Kollegen, die direkt hinterherkommen und jedem Stock 2 Drähte in die Erde stechen, damit die Hopfenpflanze V-förmig nach oben wachsen kann.
Ja, mhm. Ja.
Und da kann man auch sagen, ungefähr bei jeder Pflanze, bei jedem Stock bückt man sich irgendwo 2-3 Mal. Also es ist wirklich harte Arbeit.
Okay, und wie geht's dann weiter? Also dann kommen die Drähte ran und...
Genau, dann wird der Draht quasi in den Boden gestochen mit so einem Stecheisen. Und dann wird wie so ein kleiner Schmetterling, sage ich immer, unten aus dem Draht gebunden, damit der nicht gleich wieder rausflutscht. Ja, danach wird dann schon der Hopfen angeleitet. Das, was wir jetzt gerade erledigen. Da gucken die Mitarbeiter dann, dass sie 3 gleich große Triebe an den Draht bringen. Rechts rum, wie wir eben schon gesprochen haben. Genau, damit die sich am Draht nicht gegenseitig kaputt drücken, dass die stärkeren Triebe die kleinen unterdrücken und. Mhm.
Wann wird dann geerntet? Also wann kann man diese Hopfendolden dann absammeln?
Auch sortenabhängig. Ich sage einfach mal, die Ernte dauert irgendwo von Ende August bis Anfang Oktober, sollten eigentlich sortenmäßig alles durch sein.
Aber das pflückt keiner mehr. Ich glaube, da gibt es heutzutage eine Maschine für, oder?
Richtig. Also die wird maschinell vom Schlepper quasi die Pflanze unten abgeschnitten, festgehalten. Der Trecker fährt weiter, sodass die Ranke hinterm Schlepper lang über dem Anhänger gezogen wird und oben der Draht, der geknotet wurde, ist wie so eine Sollbruchstelle. Dann reißt die Pflanze oben ab und fällt lang auf den Anhänger.
Ach so, also die wird da unten abgeschnitten und die wächst dann im nächsten Jahr wieder.
Ganz genau.
Ah, verstehe.
Und welche Qualitäten sind dir da besonders wichtig? Also auf was achtet ihr da?
Ja, ganz klar die Farbe. Wir trocknen dann den Hopfen von ca. 80% Feucht auf 10% Feucht runter. Das ist ein sehr langer Prozess, auch kann so 8 bis 12 Stunden dauern.
Was meinst du mit Farbe?
Die Doldenfarbe, also wir wollen natürlich ein sattes Grün. Wenn da Schädlinge oder Krankheiten, dann sind die schon mal bräunlich oder durch physische Einwirkung, durch Wind, wenn die aneinander reiben, kriegen sie eine braune Farbe. Und wir wollen natürlich dieses satte Grün, wie man es eigentlich auch immer so aus den Werbungen kennt. Mhm. So soll auch der Hopfen dann aussehen. Wir beproben dann die Ballen, damit die Einkäufer eigentlich schon die Qualitäten kennen, die wir im Lager liegen haben, weil dem Brauer ist es ja sehr wichtig, dass das Bier jedes Jahr gleich schmeckt. Und dadurch mischen die dann unten in den Verarbeitungswerken in der Hallertau den Hopfen so zusammen, dass für die einzelnen Brauereien eigentlich die Sorte dann wieder so ist wie beim Tag des Probebrauens.
Sind denn die Unterschiede da wirklich so groß?
Ja, ist wie beim Getreide auch, das ist klimatisch bedingt und jedes Jahr ist anders.
Das ist also auf der einen Seite ist es ja aufregend, auf der anderen Seite ist es auch recht schwierig, weil wenn man jedes Jahr den gleichen Geschmack haben will, da merkst du wieder, also ich als Verbraucher würde immer denken, ja, ich greife da jetzt zu meinem Lieblingsbier.
Ist
und
doch
das,
die Zutat, Wasser, genau. Hefe, Weizen.
Sind doch noch viele Zutaten, was kann sich da groß verändern? Und dann denke ich irgendwie so, ja gut, vielleicht wenn man von dem einen ein bisschen mehr, von dem anderen ein bisschen weniger, verstehe ich schon. Aber dass die einzelne Zutat auch noch so komplex ist, das war mir gar nicht so klar. Ja, könntest du deinen Hopfen, ich sag mal so vom Geruch oder von der Farbe oder so, von anderen unterscheiden?
Unter den Sorten generell kann man schon was riechen und Unterschiede erkennen. Ja, von der Form, vom Geruch, von der Farbe. Das kriegt man hin, aber ich könnte jetzt nicht sagen, das ist meiner und das ist der von Pflanzer A, von Pflanzer B und von Pflanzer C. Mhm. Also das kriege ich nicht. Aber
wie viele unterschiedliche Sorten baut ihr an?
Wir haben 3 Sorten im Anbau. Mhm. Wir haben Bitterhopfen und Aromahopfen im Anbau. 2 Bitterhopfensorten. Den Hallertauer Magnum und den Northern Brew. Hört sich auch.
Ich glaube, der Hallertaler ist auch der bekannteste und der meist eingesetzteste.
Ja, ist es sehr, sehr bekannte Sorte, ja.
Genau. Aber es gibt ja über 70 Sorten, okay, und ihr habt euch für 3 entschieden.
Ja.
Du hast ja gesagt, du hast Aromahopfen und Bitterhopfen. Woran unterscheidet sich denn das?
Ja, die unterscheiden sich im Wesentlichen am Gehalt der Aromasäure, die für die Bitterigkeit des Bieres zuständig sind. Der Aromahopfen wird beim Brauprozess eher nach hinten raus und zum Bier hinzugegeben, weil es den Geschmack mitbringt. Und der Bitterhopfen, wie der Name schon sagt, der hat meistens auch den höheren Alphasäuregehalt. Und dadurch wird der vorher auch früher eingesetzt und sorgt für den bitteren Geschmack im Bier.
Kuhlage, weißt du eigentlich, wie viel Prozent im Bier, wenn man jetzt mal von Prozenten redet, Hopfen ist? Also nee. Wir haben ja gesagt, wir haben ja Wasser, Malz, Hopfen und Hefe.
Aber ich
Was
weiß,
glaubst du, wie viel Wasser ist im Bier?
Eine Menge, das sind wahrscheinlich 85%.
95. Von 90 bis 95%. Dann Malz, wie viel Malz?
Weiß ich nicht, 1%?
4-8%.
Oh, der Rest ist nur
Hopfen.
Noch.
Ah. 0,1 bis 0,5. Also es ist wirklich ein ganz, ganz geringer Anteil.
Okay.
Und ihr, wohin liefert ihr dann eure Ernte?
Wir vermarkten den Hopfen dann quasi an große Handelshäuser oder Veredler in der Hallertau, die daraus dann Pellets, also Großteil Pellets oder auch Extrakte herstellen. Für die Brauer dann sozusagen. Also ich weiß gar nicht, in welche Brauerei am Ende der Hopfen von uns landet, sondern ich schicke das zum Veredler und die machen dann das Produkt draus, was der Brauer am Ende eigentlich haben möchte.
Aber ich sag mal so ein kleiner Tipp, ich finde, es würde eine Menge Eindruck machen, wenn du irgendwann in so einer Runde stehst und nimmst einen Schluck und sagst so, das ist meiner. Das mein schmeck ich, ist mein Hopfen.
Kann er ja trotzdem sagen, vielleicht ist er ja zu irgendeinem Prozent.
Wer soll das nachprüfen?
So, eben.
Aber ganz kurz, mich würde mal eine Sache interessieren. Warum gibt es nur in Bayern so große Anbaugebiete für Hopfen und dann bei euch? Oder anders gesagt, warum kann man jetzt, sagen wir mal, hier jetzt in Ditterke bei Meier auf dem Hof keinen Hopfen anbauen? Oder ginge das theoretisch?
Ich glaube, es liegt an den Breitengraden.
Ja, wir reden jetzt einfach mal in Autobahnen und dann ist das so die 38, die quer durch Deutschland geht und alles, was darüber ist, eigentlich Tageslichtlänge nicht ausreichend genug, um die Qualitäten herzustellen, wie wir das noch im Elbe-Saale-Anbaugebiet und halt noch südlicher produzieren können. Also die Hallertau ist eigentlich da auch meist vor uns.
Ist auch echt ein bisschen unfair, ne? Vom lieben Gott irgendwie so, dass er alles nördlich davon gesagt hat, ja, was. Na,
wir haben dafür hier andere, ne? Wir sind ein Standort dann für andere Dinge.
Ja, aber wenn es um leckere Getränke geht, irgendwie so, da zeigen die uns da im Süden die lange Nase. Ja, seht mal zu, was ihr aus eurem Torf da brauen könnt.
Also wir wissen ja, die braucht mindestens 6 Stunden Sonneneinstrahlung. Und sie braucht aber auch gleichmäßig Wasser. Helft ihr euch da? Habt ihr irgendwie eine Tröpfchenbewässerung?
Ja, wir können uns helfen. Wir haben eine Tröpfchenbewässerung. Mhm. Der Hopfen braucht irgendwo so 800 mm Jahresniederschlagsmenge. Ist bei uns in Thüringen nicht realisierbar. Wir liegen meistens eher so bei 500, 550 mm. Deswegen sind wir auf die Bewässerung sehr angewiesen. Und durch die Tröpfchenberegnung können wir natürlich direkt das Wasser an die Wurzel geben. Könnten sogar Dünger mit einspeisen, was natürlich dann auch so ein Riesenvorteil für uns ist.
Ja, mich würde mal interessieren, was sich so in den letzten Jahren bei euch verändert hat. Also arbeitet ihr auch schon so mit Drohnen, irgendwie so, wie weit seid ihr mit Technologisierung, KI, arbeitet ihr mit solchen Sachen oder seid ihr eher noch so ein traditioneller Betrieb?
Ich würde schon sagen, dass der Hopfenanbau noch relativ traditionell ist. Also wir haben auch sehr, sehr viel Handarbeit. Wenn man das mal vergleicht im Ackerbau, ist man irgendwo bei 9 Stunden Arbeit pro Hektar. Wir sind bei 150 Stunden Arbeit pro Hektar.
Boah.
Genau, es ist sehr, sehr, sehr viel Handarbeit. Aber klar, es geht auch dort mit Drohnen los, dass man über die Hopfengärten fliegt. Man kann Fehlstellen besser erkennen. Vielleicht auch Mangelsymptome von oben besser erkennen. Wie ich gerade schon erwähnt habe, es wird nicht mehr mit irgendwelchen großen Beregnungsanlagen, die so Kreisberegnern gearbeitet. Ja. Es wird viel mit Tröpfchenbewässerung halt wirklich.
Also wassersparender.
Genau, ja. Ressourcenschonender zu arbeiten. Wir selber haben in eine neue Pflückmaschine investiert bei uns auf dem Betrieb.
In was für eine Maschine?
Eine neue Pflückmaschine nennt man das gute Ding. Das ist sozusagen wie der Mähdrescher für die Hopfenpflanzen, dass man sich das einfach bildlich vielleicht noch vorstellen kann. Das gute Stück steht in der Halle und dort wird auch wieder jede einzelne Ranke per Hand eingehängt und dann in die Maschine gezogen und dort werden die Dolden von der Ranke entfernt.
Was kostet sowas, wenn ich mal fragen darf? Also, das ist ja wahrscheinlich, der Markt für solche Maschinen ist ja nicht sehr groß, nehme ich an, ne?
Mit 500.000 kommen wir da schon nicht mehr aus.
Boah.
Wahnsinn, ne?
Das muss man
erstmal durch Hopfen wieder reinbekommen.
Genau, 3 Wochen Ernte im Jahr und dafür brauchen wir die Maschine.
Ja.
Und gibt es irgendeine Qualität, die euch dann nicht abgenommen wird, weil ihr Mehltau hattet oder andere Krankheiten?
Zum Glück war ich noch nie in der Situation, dass es mir noch nicht abgenommen wurde.
Mhm.
Ich weiß, dass Hopfen entzündet sich wie Heu auch sehr schnell, wenn er zu feucht ist im Ballen, weil er auch dann in den Ballen gepresst wurde.
Moment, ganz kurz, rein physikalisch. Also wenn er feucht ist, dann kann er sich leichter entzünden?
Genau.
Ah, das ist so.
Und dieses nasse Nest, nenne ich es einfach mal, fängt an sich zu erwärmen, wenn unter Druck sind die ja dann im Ballen gepresst. Und dann fangen die an, sich zu erhitzen und können dann auch sich zu Feuer einfachen.
Oh, das ist nicht gut, ne?
Aber warte mal ganz kurz, die werden zu Ballen gepresst?
Ja, 65 Kilo Ballen pressen wir das.
Okay. Und wenn ihr eine gewisse Qualität nicht einhaltet, also du hattest das jetzt noch nicht, aber was könnt ihr dann damit machen? Gibt es irgendeinen Plan B? Also so normalerweise kann man ja dann sagen, okay, dann wird es irgendwie zu Futter, wenn wir jetzt irgendein Qualitätsmerkmal...
Dubai-Schokolade daraus oder sowas. Geht das? Nee, ne?
Ich wüsste jetzt keine andere Verwendung.
Also das heißt, wenn 90%
des angebauten Hopfens oder 95% sogar sind für die Getränkeindustrie.
Okay. Mhm. Und wenn da die Ernte irgendwie nicht funktioniert und die alle sagen, ja, das gefällt uns nicht, dann kann man damit auch nichts anderes anstellen.
Nee.
Oh, das ist ja aber auch echt ganz schön Risiko, ne? Also ich halte mal fest, bis hierhin habe ich gelernt. Also, ihr ackert wie die Pferde. Ihr habt ein ziemlich hohes Risiko. Der Markt ist klein. Dann bleibt ja nur noch, entweder man liebt seinen Hopfen so sehr oder man verdient auch sehr, sehr viel Geld damit. Ja. Was ist es bei dir?
Es gibt das Sprichwort, wer den Hopfen einmal kratzt, den lässt er nie wieder los. Und so ist es tatsächlich auch. Es gibt beim Hopfen auch goldene Jahre, es gibt schlechte Jahre.
Muss man Bierfan sein, um Hopfen anzubauen oder geht das auch, dass man sagt, nö, ich trinke das gar nicht so gern?
Ich habe viele Hopfenpflanzer bis jetzt kennengelernt. Ich glaube, ich habe noch keinen kennengelernt, der gesagt hat, ich mag kein Bier.
Mhm.
Das ist so.
Ich wundere mich manchmal über so die Sprüche in der Bierwerbung. Sitzt du auch manchmal abends beim Fußball gucken davor und denkst, wer hat sich denn den Quatsch wieder ausgedacht? Zum Beispiel, da heißt es manchmal, gebraut mit Siegelhopfen. Ich denke dann immer so, was soll das sein? Oder ist ganz mild gehopft. Was sagst du zu solchen Sprüchen?
Ja, der Siegelhopfen ist tatsächlich sehr wichtig für uns Hopfenpflanzer, also das deutsche Siegel sozusagen. Damit sage ich, oder jeder einzelne Ballen bekommt das Siegel. Ist wie so, ja, so eine Blombe, sage ich einfach mal. Darum, mit diesem Siegel weiß man halt die Herkunft des Hopfens eigentlich alles. Was wurde gespritzt, was wurde gedüngt, was ist am Pflanzenschutz gelaufen? Wann wurde er geerntet und welche Sorte, in welchem Jahr angebaut? Also dieses Siegel gibt eigentlich dem Hopfen einen Namen und
ist ein Qualitätsmerkmal, ein Stempel. Man weiß dann, okay, das ist unter den Bedingungen angebaut worden. Ja, wo du es gerade schon angesprochen hast, würde mich mal interessieren, ist Hopfen eine anspruchsvolle Pflanze? Also braucht die viel Pflege, braucht die viel Pflanzenschutz?
Und Dünger.
Und Dünger.
Auch da gibt es wieder den Spruch, der Hopfen will seinen Meister jeden Tag sehen.
Wie viele Sprüche gibt es denn? Gibt es
das ist ein sehr traditionelle Pflanze. Und da gibt es wahrscheinlich noch viele mehr, die ich aber jetzt auch noch nicht alle gelernt habe wahrscheinlich. Wie anspruchsvoll ist er? Ist natürlich auch abhängig vom Jahr. Ist es ein heißes Jahr? Ist es eine hohe Luftfeuchtigkeit? Danach ist natürlich in Abhängigkeit der Pflanzenschutz notwendig oder auch nicht. Wir wollen natürlich so wenig wie möglich Pflanzenschutz einsetzen. Auch da gibt es jetzt im Elbe-Saale-Anbaugebiet, kenne ich es jetzt von einigen Pflanzern, die auch schon Raubmilben einsetzen, um auf Pflanzenschutzmittel gegen die Spinne zum Beispiel zu verzichten.
Gegen die gefährliche rote Spinne. Das heißt, man setzt da andere kleine Tierchen drauf, die vertreiben oder...
so böse sich's anhört, auffressen.
Okay.
Ja.
Und die ist dann aber harmlos, diese
Milbe. Genau, die Raubmilbe ist harmlos, aber halt gegen die Spinne. Das cool. Ist so, die Spinne mag die Raubmilbe nicht so gerne.
Mhm. Und wie bringt ihr die raus, also diese Milbe?
Das ist ein selbstgebautes Anbaugerät für einen Schlepper. Das ist wie so ein kleines Gebläse mit Rohren, die das dann auf den Bifang, auf den Damm sozusagen aussprüht. Und dann verbreiten die sich, klettern die Ranken hoch und suchen sich die Spinnen. Und
ist das eine teure Maßnahme oder ist das sogar günstig? Also
muss man halt abwägen, wie viel Pflanzenschutzmittel spart man natürlich dafür wieder ein, wie weit schützt man damit die Natur. Es sind natürlich alles viele Punkte, die man halt auch berücksichtigen muss. Ne?
Ja, und ist das eher üblich oder ist das eher eine neue Methode? Das ist eine
neue Methode.
Ah ja.
Also ich selber habe es auch noch nicht angewendet, aber es ist natürlich auch so ein Punkt, wo man drüber nachdenkt. Und
spannend.
Ja, gibt es jetzt neu.
Wenn du jetzt mal nach vorne guckst, wie sieht so die Ernte in diesem Jahr aus? Wird es was Gutes?
Prognose.
Oder? Prognose? Gib uns mal eine. Sag mal was.
Seit 2 Wochen gucke ich sehr positiv nach vorne. Wir haben Regen bekommen. Es war bis jetzt sehr trocken. Aber es ist noch alles offen und
Und sind die Preise gerade gut? Das ist ja auch immer wichtig.
Da stecken wir tatsächlich in einer, also ich will nicht jammern, aber ich würde schon sagen Krise.
Das macht Kuhlage wieder. Ich höre nur Mimimi.
Nee, ich höre sofort den Auftrag. Ich weiß, wir müssen alle ein bisschen mehr Bier trinken. Das ist eine nationale Anstrengung nötig. Und ich bin bereit und ich möchte das hier auch wirklich vor aller Welt bekunden. Ich persönlich werde dafür sorgen, dass mehr Bier getrunken wird.
Und ich werde helfen.
Ja.
Und unsere Hektis auch.
Aber erzähl mal ganz kurz, warum ist die Krise gerade da? Oder ich sag mal so, warum sagst du, es läuft gerade nicht ganz so gut?
Wir kommen eigentlich aus einer relativ guten Zeit, würde ich behaupten. Das Craft-Bier ist entstanden, hat sich durchgesetzt. Also so ein Hype ist quasi geboren. Und wenn man dann einmal guckt, vom Weltbierausstoß braucht Craft-Bier irgendwo 2% des Weltbierausstoßes, macht das aus. Aber benötigt 30% des produzierten Hopfens.
Ah.
Weil Craft Beer sehr, sehr viel Hopfen für die Produktion benötigt. Aber ist natürlich auch ein Bier, was hauptsächlich über den Zapfhahn ausgeschenkt wird. Dann kam Corona, die Restaurants mussten dicht machen. Und der Absatz ist natürlich sehr stark eingebrochen für den Hopfenpflanzer. Dann die ganzen militärischen Konflikte, die gerade auf der Welt stattfinden, Handelskonflikte. All das sind natürlich Parameter, die dann die gute Zeit mit dem Craft Beer auch dann wieder den Preis stagnieren lassen haben. Genau, das hat alles dazu gesorgt, dass jetzt eine sehr, sehr hohe Menge beim Pflanzer, bei den Brauereien, bei dem Händler vor Ort liegt und da müssen wir eigentlich von weg und deswegen müssen wir in ganz Deutschland eigentlich oder eigentlich auch auf der ganzen Welt Hopfen erstmal Fläche roden, damit wir irgendwo den Markt wieder ein bisschen bereinigt bekommen und dass wir da dann wieder positiv in die Zeit blicken können. Und bin ich mir aber sicher, das kriegt Deutschland auch wieder hin und werden weiterhin guten Fuß fassen, dass wir auch wieder auf der Welt als das Hopfenland dastehen.
Mit anderen Worten, trinkt mehr Bier.
Wir haben es jetzt hier mal ein paar Mal platziert. Gut, dass es den 63-Hektar-Podcast gibt. Wir bringen die wichtigen Botschaften.
Ja, Mensch. Vielen, vielen Dank, Thomas. Wir haben, glaube ich, eine Menge gelernt über die Hopfenpflanze. Ich vor allem.
Und, ich auch.
Und ich werde nicht, glaube ich, also dieser Gedanke wohnt fortan mietfrei in meinem Kopf, dass diese Pflanze sich immer rechtsrum um den Draht wickelt.
Ja, und ich fand auch nochmal gut, dass du erzählt hast, wie viel Handarbeit noch von der Pflanzung bis zur Ernte nötig ist, weil ich weiß nicht, ob das so viele wussten, wie viel Arbeit das auch mit dem Draht ist. Und also höchst interessant.
Vielleicht eine Frage noch, die mir gerade in den Sinn kommt. Inwiefern hat sich dein Blick auf Bier verändert, seit du im Hopfenanbau tätig bist?
Es ist ein deutlich wertvolleres Lebensmittel für mich geworden. Früher war es irgendwie einfach nur ein Getränk. Man ist an die Theke gegangen, hat sich ein Bier bestellt. Aber jetzt denkt man doch anders drüber nach, ein Bier zu verschütten, weil es dann doch irgendwie, man kennt die Arbeit dahinter, man weiß eigentlich, was für ein Weg es ist, bis dieses Bier in der Flasche dann oder im Glas dann ist. Ne?
Ja. Magst du es lieber ein bisschen herber, also ein bisschen bitterer, das Bier, oder eher ein bisschen süffiger?
Ich bin doch eher Team Süffig.
Geht mir auch so. Aber ja, klar, das kann ich mir irgendwie schon vorstellen, wenn man so viel Arbeit da reinsteckt, dass man es nicht einfach so runterschüttet. Sondern
aber ich glaube, dass unsere Hektis jetzt auch anders Bier trinken werden, wenn man nochmal hört, wie viel Arbeit das ist, dass man dann auch versteht, okay, ich sollte das mal mehr wertschätzen, was ich hier für eine Top-Qualität habe.
Ja. Thomas, vielen, vielen Dank. Alles Gute für dich. Großartige Ernte und wir trinken mal zusammen, ne?
Gerne. Vielen Dank.
Tschüss. Mild gehopftes Bier mit Siegelhopfen. So, ja, vielen Dank dafür. Wenn ihr noch ein paar Sachen nachlesen wollt zum Thema Hopfen oder wenn ihr euch fragt, woher wissen die das alles, dann guckt mal bei uns in die Shownotes. Da haben wir euch alle wichtigen Quellen verlinkt.
Außerdem könnt ihr uns sehr gerne schreiben an 63hektar@ndr.de. Falls ihr noch Fragen habt, die wir jetzt nicht gestellt haben, dann könnt ihr die gerne auch da nochmal loswerden.
Trinkt ihr lieber Bier? Trinkt ihr weniger Bier als früher? Trinkt ihr mehr Bier oder möglichst lieber bitter oder eher nicht? Sagt uns mal Bescheid.
Und achtet ihr darauf, dass euer Bier aus Deutschland kommt oder ist euch doch importiertes Bier lieber? Wir sind ganz interessiert.
Ja, so. Und jetzt kommen wir
zu einer Hekti-Nachricht.
Hekti-Post.
Zu unserer letzten Folge.
Ja, bitte.
Einer unserer letzten Folgen. Da haben wir zum Beispiel über das Mercosur-Abkommen gesprochen und darüber gesprochen, was wird eigentlich importiert, was wird exportiert, haben so ein bisschen aufgeklärt. Und da hat uns Hendrik geschrieben, ich verkürze ganz stark die Nachricht und suche mal ein bisschen was raus, was uns bewegt hat. Und zwar schreibt er, ich habe den Eindruck, wir sind eine Ja-Aber-Gesellschaft. Ich achte schon auf die Umwelt, aber einmal im Jahr? Nö, das geht eben gar nicht. Wir müssen endlich daran arbeiten, die Herstellungsverfahren und die Transporte innerhalb Deutschlands umweltfreundlicher zu gestalten. Und da ist die Regierung in der Pflicht. Das ist jetzt seine Meinung. Super wäre es, wenn noch viel mehr Menschen den Weg zu regionalen Produkten finden, ob im Supermarkt oder direkt beim Erzeuger. Es sollte noch viel mehr Information und Aufklärung geben. Nicht die Gurke aus Spanien nehmen, sondern die aus der Region. Coolage, und deswegen ist es so gut, dass wir diesen Podcast machen.
Ja. Vielen Dank für diese Meinung. Wir haben aber auch in der Folge, ich will jetzt nicht so direkt darauf eingehen oder noch so ausführlich darauf eingehen, aber wir haben auch festgestellt, dass Regionalität nicht zwangsläufig immer nachhaltiger sein muss als irgendwie ein Produkt aus Übersee. Zum Beispiel bei den Äpfeln haben wir festgestellt, dass ein Apfel aus Neuseeland unter bestimmten Umständen nachhaltiger sein kann als eine hier aus Deutschland, wenn die Kühlung hier stattfinden muss und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich finde ich schon, regional kaufen, saisonal kaufen und auch alles immer aufessen und nicht wegschmeißen.
Das hast du nochmal schön zusammengefasst.
Dankeschön. So, an dieser Stelle nochmal ganz kurz so eine kleine Rubrik, auf die sich Maya freut, und ich sehe es in ihrem Gesicht. Sie grinst von Ohr zu Ohr.
Ja, weil du die meistens immer vergisst, und jetzt bin ich ganz dankbar, dass du die mal selber anmoderierst, hier meine Ach-was-Rubrik.
Ach was.
Und ich mache ja hier meine Regeln immer sehr gerne selbst und deswegen habe ich ganz viele Ach-wasse mitgebracht.
Ja, bitte.
Weil ich mich nicht entscheiden konnte. Und zwar habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, welche Reststoffe es eigentlich bei der Produktion von Bier gibt und was man mit diesen Reststoffen macht. Und da gibt es zum Beispiel ein Startup, die machen daraus veganen Fleischersatz, denn in diesen Reststoffen, also ich spreche jetzt konkret von Biertreber, sind noch ganz viele Proteine und andere wichtige Nährstoffe, und die mischen da einfach nur ein bisschen Kürbiskernmehl dazu und am Ende noch ein bisschen Erbsenproteine und andere pflanzliche Proteine, und am Ende schmeckt es dann irgendwann nach veganen Fleischersatz. Fand ich schon mal einen coolen Ansatz. Dann gibt es andere.
Was? Wirklich?
Wow. Die verwenden Biertreber, um daraus am Ende leckere Müsli-Riegel zu machen. Und dann gibt es noch ein weiteres Startup aus München, die machen daraus Akustikplatten und Dämmmaterial, was ganz, ganz sinnvoll für nachhaltigen Wohnungsumbau ist, also ein wichtiger Baustoff.
Bier wird die Welt retten.
Ich sag's dir.
Vielleicht, aber wow, das sind irgendwie Sachen, die habe ich auch nicht gewusst, was man alles so machen kann. Ich finde sowieso die Idee, dass man etwas nicht nur zu einem Produkt nutzt, total cool. Also, dass man sich immer überlegt, was macht mit dem Rest so? Nicht einfach wegschmeißen, sondern geht da noch vielleicht was, als dass man als Baustoff verwenden kann? Dachte ich, okay, aber auch als Müsli-Riegel finde ich wahnsinnig spannend.
Unser Gast meldet sich. Ja. Dürfen wir ihn nochmal dazu holen?
Da gibt es tatsächlich jetzt auch schon die ersten Betriebe, die anfangen, was kann man mit so einem Hopfengarten noch machen? Die Betonmasten sind da. Also es gibt auch schon Versuche, wie funktioniert eine Photovoltaikanlage auf der Hopfenfläche, also über den Pflanzen, bringt es Schatten? Ist der Schattenwurf für die Pflanzen gut? Ist er schlecht? Auch da gibt es schon die ersten Versuche und Betriebe, die das aktiv durchführen.
Ja, wow. Schön, da bewegt sich einiges.
Agri-PV ist es, ne?
Ja.
Fantastisch. Ja, vielen Dank. Mal gucken, was da in Zukunft noch alles passiert. Und ich hoffe, wenn ihr euch dem nächsten Bier einschenkt, dass ihr an uns und an diesen Podcast und vor allem auch an Thomas und seinen Hopfengarten denkt. Ja, wenn ihr mal unterwegs seid in Thüringen oder auch in Bayern und ihr Hopfengärten seht, dann denkt an uns. Und ich bin ja sowieso so ein Bayern-Fan. Also wirklich, ich mag ja auch diese bayerische Biergartenkultur. Deswegen möchte ich euch auch gerne einen Podcast aus Bayern vorstellen und auch empfehlen. Der ist wirklich ganz, ganz toll. Lasst euch nicht vom Namen abschrecken, weil der klingt irgendwie so nach Hochkultur. Bayerisches Feuilleton vom Bayerischen Rundfunk. Da gibt es jetzt ein Porträt vom Kabarettisten Maxi Schaffroth. Den kennt ihr vielleicht. Also wenn ihr ihn seht, wisst ihr sofort, wer gemeint ist. Und da wird so ein bisschen seine Geschichte nacherzählt, wie er von einem Allgäuer Bauernhof zum absoluten Satire-Star wurde. Da gibt es noch viel mehr. Es gibt auch eine Folge zur weiblichen Geschichte des Bierbrauens, das ist auch unser Thema heute gewesen. Also hört mal rein, jede Woche in der ARD Audiothek, Bayerisches Feuilleton. Und wenn ihr schon mal da seid in der ARD Audiothek, und jetzt halte ich auch gleich meine Klappe, dann bitte, bitte unbedingt 63 Hektar unseren Podcast abonnieren. Den gibt es auch da.
So sieht's aus. Cool, ja. Das hat mir Spaß gemacht mit dir.
Mir auch. Und jetzt trinken wir einen.
Jetzt trinken wir einen.
Frisch gezapftes, ne? Ja, so ein obergäriges.
Ja, frisch und kalt und herrlich. Tschüss.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.